Die Lesung für heute ist der Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Frühmorgens suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo es kein Wasser gibt. So schaue ich nach dir aus in deinem Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich mein Leben lang loben und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist die Freude und Wonne meines Herzens, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, dann denke ich an dich. Wenn ich erwache, dann sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand erhält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, wollen mich umbringen. Sie werden unter die Erde hinunterfahren. Sie werden ins Schwert fallen und Beute für die Schakale werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, wird gerühmt werden. Denn die Lügenmäuler sollen gestoppt werden. Worte des lebendigen Gottes.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Wir bitten dich, erfülle nun diese Zusage durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, heute kommen wir zur letzten Predigt zum Thema Freude. Also sprich, jetzt ist Schluss mit Freude nach dieser Predigt. Naja, ich hoffe, es ist der Anfang von Freude. Und die Predigt hat heute den Titel, wie ihr seht, Strebe nach Freude. Und den Predigttext in Psalm 63 haben wir gerade gelesen. Mit Psalm 63 habe ich in den letzten Wochen schon so meine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Wir als Familie haben es uns in letzter Zeit zur Angewohnheit gemacht, dass wir uns abends noch zusammensetzen und jeder für sich seine Bibel liest. Und danach erzählen wir dann einander, was heute bei jedem in seinem Abschnitt vorgekommen ist. Und ich vermute, dass meine Beiträge diese Woche etwas langweilig waren für den Rest der Familie, denn ich bin einfach nicht weggekommen von Psalm 63. Jeden Abend, wenn die anderen von ihrem neuen Abschnitt erzählt haben und was da passiert ist, da habe ich danach wieder von Psalm 63 angefangen. Und das ist wirklich wahr. Psalm 63 hat mich in seinen Bann gezogen. Ich habe gemerkt, je mehr Zeit man in diesem Psalm verbringt, umso mehr weckt er in uns, die wir zu Gott gehören, eine tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach der gleichen inneren Haltung, wie wir sie darin vorfinden. Und ich denke, diese Sehnsucht hat viel mit Freude zu tun. Und deshalb ist, wie schon gesagt, das Thema heute Strebe nach Freude. Aber vielleicht ist euch gerade schon beim Lesen aufgefallen, dass darin zwar schon Freude vorkommt, aber objektiv betrachtet gibt es für David, den König von Israel, hier eigentlich keinen Grund zur Freude. Denn David, wenn man sich das hier am Anfang anschaut, befindet sich in einer ziemlich schlimmen Lage in der Wüste Juda. Davids eigener Sohn Absalom hat mit Lügen und Intrigen das Volk abspenstig gemacht und den König, seinen eigenen Vater, aus Jerusalem vertrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Hintergründe könnt ihr auch gerne im zweiten Buch Samuel ab Kapitel 15 nachlesen. Gut, wer die Geschichte von David ein bisschen genauer kennt, der weiß auch, dass diese Vertreibung auch letztlich die Konsequenz von Davids eigener Sünde mit Bathseba ist. Aber so oder so ist es eine schlimme Erfahrung, die David hier machen muss. Er muss in die Wüste Juda fliehen, zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Und wenn man sich einen kleinen Eindruck von der Gegend machen will, dann ist hier ein Bild für euch. Ja, so sieht die Wüste Juda aus. Das ist heimlich. Ja? Wenn man das so sieht, dann sieht doch der Mars im Vergleich ganz einladend aus, oder? Also dorthin musste David fliehen. Und es fällt einem nicht ganz einfach, hier einen authentischen und glaubhaften Grund für Freude zu finden. Aber wie schon so oft in diesen letzten Wochen, wenn wir über wahre Freude nachgedacht haben, also Freude im biblischen Sinn, dann werden wir auch heute wieder überrascht von Freude. Überrascht davon, dass in dieser Situation Freude nicht nur möglich ist für König David, sondern dass sie tatsächlich auch da ist und letztlich über diese wirklich schlimmen Umstände in Davids Leben triumphiert. Die Freude triumphiert. Und diese triumphierende Freude beginnt mit dem überraschenden Umgang von David mit seiner Situation. David ergeht sich nicht in Selbstmitleid hier. Ich glaube, das haben wir aufgeschnappt. Das wäre ja die eine Möglichkeit. Und ich weiß nicht, wo du hin tendierst. Er verrennt sich aber auch nicht in Aktivismus, so wie uns das manchmal passieren kann. Also, dass wir in einer schwierigen Zeitlage meinen, dass wir einfach keine Zeit mehr für Gott haben. Wir müssen uns anstrengen, dass wir hier überleben. Ja? Beides macht David nicht. Also schauen wir uns diesen überraschenden und unerwarteten Umgang von David mit seiner Situation ganz kurz anhand von drei Beispielen aus dem Text an. Erstes Beispiel. Am Anfang lesen wir, dass der König vertrieben worden ist in ein trockenes und dürres Land. Lassen wir das Bild hier ruhig stehen. Aber er sagt nicht, es dürstet mich nach Wasser, sondern es dürstet meine Seele nach dir, Gott. Zweites Beispiel. In der Hitze der Wüste sagt David nicht, was ich am meisten brauche, ist ein kühles Fleckchen. Sondern er sagt in Vers 8, unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Er findet seinen Schatten bei Gott. Ohne Zweifel ist Durst und Schatten für ihn hier schon wichtig, sonst würde er sie hier auch nicht erwähnen. Aber das ist gerade der Punkt. Denn seine körperlichen Nöte erinnern ihn an ein tieferes und bedeutenderes geistliches Bedürfnis. Und genauso ist es auch mit dem dritten Beispiel. Dafür muss ich ein bisschen mehr ausholen. Wir müssen dafür eine zweite Bibelübersetzung heranziehen. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Die Luther übersetzt die Psalmen ja sehr poetisch und das ist oft auch sehr schön gelungen. Aber Vers 6 hier ist so ein Vers, wo es sich schon lohnt, wenn man im Regal nochmal nach einer zweiten Übersetzung greift. Und hier ist es die Schlachter, die in diesem Fall wörtlicher übersetzt. Und ihr seht wieder, ist das Thema der Hunger, beziehungsweise die Sättigung. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke. Also ihr seht die Parallele zu Vers 2. Meine Seele dürstet und hier meine Seele wird satt. Also man kann schon davon ausgehen, dass David in der Wüste Durst und unter der Hitze und an Hunger leidet. Aber es ist Davids seelisches Bedürfnis nach Gott, das sein körperliches Verlangen bei weitem übersteigt. Seine Seele wird satt, wenn David an seinen Gott gedenkt. Also ein ziemlich unerwarteter Umgang mit persönlichem Leid, denke ich. Vielleicht geht es euch auch so, oder vielleicht seid ihr schon ein Stück weiter wie ich, dass ihr denkt, ach, so ganz normal. Es lohnt sich zu fragen, ja, welches Verlangen würde denn bei mir dominieren? Wer ist das Körperliche oder das Geistliche? Und das Ziel für uns ist hier überhaupt nicht, dass wir uns in einem schlechten Gewissen oder in Selbstanschuldigung verlieren. Ich muss mehr dorthin, ich muss mehr auf das Geistliche achten. Sondern das Wichtige ist, dass der Heilige Geist in uns dieselbe Sehnsucht nach dieser Haltung von David erwecken wird. Wenn wir Jesus nachfolgen und sein Geist in uns ist, dann wird er in uns dieselbe Sehnsucht wecken, nach und nach. Denn David wird uns hier ja als Idealbild eines Menschen in Gemeinschaft mit Gott vorgezeichnet. Er ist das Idealbild eines Menschen, der völlig von Gott eingenommen ist, völlig auf Gott ausgerichtet ist. Und wenn man so ein biblisches Idealbild vor einem hat, wenn ich es vor mir habe, dann sollten mir dazu zwei Sachen einfallen. Die erste Sache, die mir dazu einfallen sollte, ist, dass ein solches Idealbild immer etwas von der Vollkommenheit von Jesus offenbart. Ja, ein Idealbild kann nicht ideal sein, wenn es nicht auf den einzig idealen Menschen hinweist, und das ist Jesus. Also das gilt in der Bibel, aber auch außerhalb. Und was das heißt, ist, dass David hier in seiner Haltung etwas von unserem Herrn widerspiegelt. Und wenn wir diesem Herrn nachfolgen, dann können wir hier in diesem Psalm etwas darüber lernen, wohin der Weg führen wird. Und er wird uns auch helfen, dass wir nicht von ihm abkommen und uns nicht von falschen Verlangen und falschen Sehnsüchten in andere Richtungen treiben lassen. Das ist der Weg voraus. Die zweite Sache ist bei mir zumindest die Erkenntnis, dass ich nicht so bin. Ich bin nicht so, aber ich wäre gerne so. Und das habe ich diese letzte Woche sehr intensiv erfahren, als ich mich mit diesem Psalm auseinandergesetzt habe, vielleicht zum Leidwesen meiner Familie, kann sein. Ich bin so nicht, aber ich wäre es gern. Und vielleicht geht es dir auch so. Mit diesen zwei Sachen im Gepäck schauen wir uns nun dieses Idealbild an. Und zwar besteht es aus drei charakteristischen Eigenschaften. Und diese Charakteristiken finden wir, wenn wir uns den Text mit Hilfe des Beamers auf eine etwas andere Weise anschauen. Und da habe ich eine Aufgabe für euch. Ich zeige euch mal die nächste Folie. Ihr seht, hier ist es schön bunt. Und bis auf den Vers genau in der Mitte, den roten, habe ich immer zwei Abschnitte gleich eingefärbt. Und ihr müsst mir jetzt sagen, worin sich diese zwei gleichfarbigen ähneln. Ich setze mal voraus, dass sie das tun. Also schaut euch das mal an und dann gehen wir von innen nach außen und schauen uns an, worin sie sich ähneln. Oder wisst ihr was? Fangen wir außen an. Vielleicht ist das die einfache Lösung. Also grün. Worin ähnelt sich grün? Zeiten, genau. Also es fängt früh morgens an und abends, wenn ich mich zu Bett lege. Ja? Blau. Genau. Seele. Und das Dürsten und das Sättigen. Noch was? Ich glaube, das war's. Das reicht erstmal für jetzt. Und im dritten und fünften Vers, gelb? Ja. Es ist nur ein ganz kleines Wort. Es ist nur das erste Wort, so. Ja? So schaue ich nach dir aus in deinem Heiligtum. So will ich dich mein Leben lang preisen. Ja, und dann gibt es in dieser Mitte diesen roten Vers. Gut gemacht. Ja, wir lassen das einfach mal hier. So eine Struktur heißt übrigens ein Chiasmus. Und die sind tatsächlich recht häufig in der Bibel. Chiasmus kommt vom griechischen Wort für Hand. Wenn ich meine Hände so halte, dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. Die zwei sind gleich, die zwei sind gleich, die zwei sind gleich und die zwei sind gleich, ja. Also das ist ein Chiasmus. Und im Alten Testament sind ganze Bücher chiastisch aufgebaut. Also eine ganz spannende Sache. Man kann so richtig besessen davon werden und manchmal wird es auch übertrieben. Aber hier können wir dank dieser Struktur tatsächlich die charakteristischen Eigenschaften von unserem Idealbild ausfindig machen. Und die erste Charakteristik ist, wenn wir die nächste Folie zeigen, ist eine tiefe Überzeugung. Oh, gleich die nächste, sorry. eine tiefe Überzeugung. Ja, und das finden wir im Zentrum des Abschnittes in Vers 4. Ja, also bei einem Chiasmus steht die Schlüsselaussage, die Kernaussage, die das Übrige bestimmt, im Zentrum. Und das ist Vers 4. Und wir haben es uns schon angeguckt. Wir schauen uns erstmal nur die erste Zeile an. Dort heißt es, deine Güte ist besser als Leben. Deine Güte ist besser als Leben. Das ist die zentrale Erkenntnis von David. Und man könnte sagen, in diesen paar Worten steckt die Erfahrung eines ganzen Lebens. David ist mittlerweile alt, aber alle Glaubenserfahrungen von David mit Gott in seinem ganzen Leben laufen auf diese Worte hinaus. Deine Güte ist besser als Leben. Das hebräische Wort für Güte lautet übrigens Chesed. Und das Wort Chesed ist der wichtigste Begriff, mit dem die Bibel den Bund zwischen Gott und seinem Volk beschreibt. Ja, dieses Wort kann auf verschiedene Weisen übersetzt werden. Güte ist eine Möglichkeit, eine andere wären, deine Gnade ist besser als Leben. Deine Liebe ist besser als Leben. Deine Treue ist besser als Leben. All diese Worte stecken in diesem Begriff Chesed und da sehen wir, dass in diesem Wort letztlich Gottes Haltung beschrieben wird, den gegenüber, mit denen er einen Bund geschlossen hat. Also David in diesem Fall. Sie beschreiben Gottes Zuwendung auch zu uns, wenn wir an Jesus glauben. Und König David sagt dir, das ist besser als Leben. Diese Güte, diese Liebe, diese Gnade, diese Treue ist besser als Leben. Besser als Leben, weil der mögliche Tod in der Wüste mit diesem allmächtigen Gott und seiner Güte nicht das Ende seiner Beziehung mit Gott wäre. Sein Gott hat Macht über den Tod. Im Leben erfährt er Gottes Güte und im Tod erfährt er Gottes Treue. Sein Gott siegt über den Tod. David weiß sich völlig geborgen im Schatten seiner Flügel, in diesem Leben und im nächsten. Und wenn du Teil von Gottes Bund bist, das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann gilt das alles auch für dich. Besser als Leben ist seine Güte für dich. Besser als Leben, stimmt das? Würdest du dem zustimmen? Im Kopf vielleicht schon. Besser als Leben bedeutet aber auch besser als alles andere auf dieser Welt. Besser, in Davids Fall, besser als Wasser. Besser als Essen. Besser als Schatten. Besser als ein Dach über dem Kopf. Besser als alles. Nichts kann Gottes Güte auch nur im Entferntesten aufwiegen. Das ist die tiefe Überzeugung von David. Er hat sie schon zahllose Male in seinem Leben erfahren dürfen, als Gott ihn bewahrt hat. Und ich hoffe, dass auch wir das von unserem Leben sagen können, dass wir darin die Güte Gottes immer wieder von Neuem erkannt haben. Lasst uns diese Momente und diese Zeit nicht vergessen. Aber natürlich sehen wir die Güte und Gnade auch ganz besonders am Kreuz in der Auferstehung. Denn das Leben von Jesus ist Gottes Güte für uns. Das Leben von Jesus ist Gottes Güte für uns. Das sehen wir am Kreuz, wo Jesus sein Leben für uns gibt. Und wir sehen es in seiner Auferstehung, an der ja auch wir teilhaben zum ewigen Leben durch den Glauben an Jesus. Sein Leben ist für uns. Er hat es für uns am Kreuz gegeben. Er schenkt es uns neu in der Auferstehung. Beides gemeinsam ist die größte Güte, die uns jemals widerfahren können. Was könnte besser sein als ewiges Leben, als diese Liebe Gottes nicht nur hier zu erfahren, sondern auch im nächsten Leben? In Jesus sehen wir in Vollkommenheit, was es bedeutet, dass Gottes Güte besser ist als Leben. Und für David bedeutet diese Erkenntnis, dass er eine unumstößliche Freude haben kann. Selbst wenn er sein Leben verlieren sollte, triumphiert am Ende die Freude. Weil er weiß, seine Gemeinschaft im Bund mit Gott ist so viel besser, unvergleichlich viel besser als alles hier. Und Gottes Gnade für ihn ist unwiderruflich. Wir alle werden eines Tages unser Leben verlieren. Das ist das einzig Sichere im Leben, sagt man so schön. Nichts führt daran vorbei. Wenn wir von Gott etwas Besseres haben als dieses Leben, einen Bund, der stärker ist als der Tod, dann können wir selbst an diesem letzten Punkt Freude empfinden. Und diese tiefe Überzeugung von David in Vers 4 strahlt nun in unserem Fall in zwei Richtungen vom Zentrum aus. Ja, es gibt ja zwei Flügel von diesem Chiasmus. Wenn man die obere Hälfte anschaut, dann, und das ist unser nächster Punkt, dann führt sie bei David zu einem tiefen Verlangen. Ja, wir haben über dieses tiefe Verlangen schon gesprochen. Es ist ein Verlangen nach Gott. Er sagt, es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen verlangt nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Warum dieses tiefe Verlangen? Wegen Vers 4. Weil er sich sehnt nach immer engerer Gemeinschaft mit Gott, dessen Güte besser ist als alles in dieser Welt. In der unteren Hälfte dann, ab Vers 5, sehen wir die dritte Eigenschaft von diesem Idealbild, und es ist eine tiefe Anbetung, Verse 5 bis 7. Also in der oberen Hälfte geht es um Davids eigenes Bedürfnis, sein innerstes Bedürfnis, Gott nahe sein zu wollen. Und das ist ein gutes Bedürfnis. Und hier in der zweiten Hälfte geht es darum, was er auf diese große Güte eigentlich erwidern kann. Es ist ja sowieso alles Gottes Geschenk. Und seine Antwort lautet Anbetung. Meine Lippen preisen dich, heißt es hier. Mein Leben lang lobe ich dich. Mit fröhlichem Mund lobe ich dich. Also in der oberen Hälfte ist David gefüllt mit tiefer Sehnsucht, einem tiefen Verlangen. Die Gegenwart Gottes, die er sich ständig wünscht, bleibt irgendwie unerfüllt in diesem Leben. Sie erreicht nie eine Vollkommenheit. Und deshalb ist eine tiefe Sehnsucht da. Und gleichzeitig denke ich auch ein Stück weit Vorfreude auf das, was Gott uns für alle Ewigkeit schenken wird, die Gemeinschaft mit ihm. Aber die untere Hälfte, die Anbetung, die, wenn wir uns das anschauen, die füllt ihn schon jetzt voll und ganz mit wahrer Freude. Mit fröhlichem Mund, heißt es hier, lobt er seinen Gott. Vers 12, der König freut sich in Gott. Das ist das letzte Wort. Die Freude triumphiert durch die Anbetung. Noch etwas anderes fällt uns auf in diesem Psalm, und das war in den grünen Zeilen. Wir hatten es vorhin nochmal. Dort hieß es, frühmorgens suche ich dich. Wenn ich mich zu Bett lege, denke ich an dich. Vers 7, wenn ich erwache, dann sinne ich über dich nach. Was wir in diesen Zeilen sehen, ist, dass diese drei Eigenschaften nicht irgendwie abstrakt sind. Ja, sondern für David ist daraus fast eine Art Lebensrhythmus geworden. Ja, David hat sich vorgenommen, dass er seinen Tagesablauf komplett auf Gott ausrichtet. Morgens sucht er Gott, abends denkt er an Gott. Kein Teil seines Tages will er ohne Gott leben. Und da sehen wir, da sehen wir eine Disziplin in Davids Leben. Ja, morgens werde ich von meinem iPhone abgelenkt, ja, und abends schaue ich noch Fernsehen. Ja? Bei David ist es anders. Ja? Morgens suche ich dich, sehne ich mich nach dir, es dürstet mich nach dir. Abends denke ich an dich und sinne über dich nach. Also es ist eine Art Disziplin, und wir hatten oben schon eine erste Disziplin gesehen, und zwar da hatten wir gemerkt, okay, David lässt sich nicht von seinen körperlichen Bedürfnissen gefangen nehmen, sondern er polt seine Bedürfnisse sozusagen um auf Gott. Seine Seele dürstet nach Gott. Ja, er hungert nach Gott. Sein Verlangen, auch körperlich sogar, sagt er hier, sein ganzes Wesen ist nach Gott. Das ist die erste Disziplin. Und die zweite Disziplin hier ist eben, dass David seine Zeit nicht von den Angelegenheiten dieser Welt kontrollieren lässt. Selbst im Überlebenskampf in der Wüste nicht. Wenn wir unsere Zeit von den Angelegenheiten dieser Welt kontrollieren lassen, dann führt das immer dazu, dass man am Ende keine Zeit für Gott hat. Und wenn wir keine Zeit für Gott haben, dann werden wir sehen, dann rauben wir uns selbst die Freude. Denn Gott ist unsere größte Freude. Und deshalb stellt David seine Zeit ganz bewusst, lässt er seine Zeit ganz bewusst vom tiefen Verlangen nach Nähe zu Gott und tiefer Anbetung bestimmen. Und am Ende triumphiert die Freude. Also das bedeutet natürlich nicht, dass man untätig rumsitzen soll. Ja, manchmal sagt man, okay, man denkt nur über Gott nach und das reicht dann schon. Ja? Sondern es heißt, dass uns die Aufgaben und Herausforderungen des Alltags und all die anderen Verlangen, die uns ja ständig innerlich in eine andere Richtung blicken lassen, dass die uns nicht den Blick auf Gott versperren. Ja, unsere Verlangen sind manchmal so ein richtiger Berg. Und wenn ich denke, wie komme ich denn zu dieser Haltung hin zu dem, was David hier ausdrückt, diesem tiefen Verlangen, diesem Durst. Und ich weiß nicht genau, wie ich dorthin komme. Dann sind es wahrscheinlich meine irdischen Verlangen, meine menschlichen Verlangen, meine Sehnsüchte. Das, was mich hier auf dieser Welt ablenkt. Das, was meine Zeit in Anspruch nimmt. Das hält mich davon ab, an den Punkt zu kommen. Also so viel zu diesen drei charakteristischen Eigenschaften, die wir in diesem Idealbild finden. Und es ist das Idealbild von einem Menschen, der völlig von Gott absorbiert ist. Ohne, dass er deshalb sein Leben hier vernachlässigen würde, sondern er hat eine Weisheit gefunden, wie er das Leben hier in Einklang mit Gott lebt. Okay. Also wir haben gesehen, wie die tiefe Überzeugung in Vers 4 zu einem tiefen Verlangen einerseits und zu tiefer Anbetung führt. Ja, deshalb war hier nach oben, nach unten dieses So. Ja, und in der Mitte war das Denn. Das war der Denn, das war der Grund. So, das war sozusagen die Entwicklung nach außen. Aber wie in jedem Chiasmus, also ein Chiasmus wäre ziemlich langweilig, wenn die obere und die untere Seite komplett identisch wären, oder? Also so ist es nicht, sondern es gibt in jedem Chiasmus eben auch eine Entwicklung. Und die sehen wir hier darin, dass im ersten Teil der Durst nach Gottes Nähe dominiert. Es ist eine Sehnsucht, etwas Unerfülltes, die ihn gleichzeitig traurig macht und mit Vorfreude erfüllt, aber letztlich ist es etwas Unerfülltes. Aber im zweiten Teil sehen wir, wie Davids Sättigung findet. Ja? Meine Seele wird satt. Und woran? Wenn wir uns Vers 6 anschauen, in der Anbetung, also das ist die Freude und Wonne meines Herzens, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Und Vers 7, im Nachdenken, im Nachsinnen über Gott. Diesem Gott, der so bemerkenswert gütig zu ihm ist. Und weil David durch diese Entwicklung geht, deshalb dominiert am Ende nicht mehr der Durst nach Gott. Nicht mehr eine Traurigkeit, eine seelische Depression, möchte man fast sagen, weil dieses Unerfüllte sein Leben dominiert. Ja, es ist nicht da. Aber am Ende dominiert die Freude in der Anbetung und die Freude im Nachsinnen über Gott. Und dasselbe gilt auch für uns. Je mehr unser Leben von der Wahrheit in Vers 4 bestimmt ist, ja, deine Güte ist besser als Leben. Umso mehr wird unser Leben von derselben Sehnsucht nach Gottes Gegenwart geprägt sein. Aber diese ersehnte Gemeinschaft mit Gott, die finden wir schon hier. Nicht in einem vollkommenen Sinn, aber trotzdem ist sie real. Sie ist da. Es ist ein Nachsinnen, eine Meditation über den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Und wir finden sie in der gemeinsamen Anbetung, im Singen und Loben, so wie bei David hier. Er ist der König, aber es ist sich nicht zu schade, Gott zu loben mit fröhlichem Mund. Dort findet er die Freude. Wenn wir also nach Freude streben, und wir alle suchen Freude, nur oft suchen wir sie am falschen Ort, dann finden wir sie, diese wahre Freude, im Nachsinnen über Gott und in der Anbetung. Und vielleicht sind das zwei ungewohnte Orte, vielleicht sind die neu für euch. Vielleicht denkt ihr, boah, wo finde ich meine Freude, wenn ich endlich wieder Urlaub habe und ausspannen kann? Ja? Oder wenn endlich die neue Netflix-Serie rauskommt? Oder ich weiß nicht, was es ist. Aber David findet Freude im Nachsinnen und in der Anbetung Gottes. Und wenn wir das ernst nehmen, dieses Idealbild, dem wir nachfolgen, dann werden wir auch wir immer mehr dort suchen. Und wir werden immer mehr dorthin kommen. Denn der Heilige Geist wirkt in uns. Wahre Freude wird sich in unserem Leben vermehren, wenn wir das Idealbild in diesem Psalm nachstreben. Je mehr wir diesem Idealbild nachstreben, umso mehr Freude wirst du im Leben haben. Es lohnt sich wirklich. Es ist eine Freude, die alles andere übersteigt. Aber wie schon angedeutet, als ich letzte Woche so viel Zeit über diesen Psalm verbracht habe, zum Leidwesen meiner Familie, da hat mich auch eine gewisse Hilflosigkeit ergriffen. Denn, wie ich schon angedeutet habe, mir kam dieses Idealbild einfach so unerreichbar fern vor. Ja, ich habe mir das gewünscht, aber ich dachte, wie komme ich da hin? Wie kann ich das erreichen? Ich weiß ja, dass es wahr ist und vielleicht weißt du auch, dass es wahr ist. Und ich weiß, dass ich dorthin will. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du auch, dass du dorthin willst. Aber ich weiß auch, dass mein Denken so unheimlich anders ist. Und dass ich es so weit unten verändern muss. Dass mich einfach dieses stille Gefühl der Hilflosigkeit beschlichen hat. Und ich dachte, das geht doch nie. Kennt ihr das? Meine einzige Anwendung diese Woche ist, dass ihr diesen Psalm lest und nochmal lest und nochmal lest und einfach nochmal lest. Und vielleicht wird es dir dann genauso gehen, dass dich dieses Gefühl der Hilflosigkeit beschleicht. Aber wenn das der Fall ist, dann erinnere dich daran, dass die Herzen der Könige wie Wachs in der Hand des Herrn sind. So heißt es im Buch der Sprüche. Und deins auch. Gott hat David an diesen Punkt geführt, wo er diese Worte von Herzen sagen kann. Und er kann auch dich dorthin führen. Aber Gott hat David auch in die Wüste geführt, damit er dort diese Worte sagt. Und manchmal muss Gott auch uns, wie David, in Wüstentäler führen. Wüstentäler im Leben, wie auch immer sie aussehen müssten. Aber es wird dort dürr sein und trocken, geistlich, und wir werden uns sehnen nach Gott. Wenn das geschieht, dann weißt du, warum. Gott will dich in das Ebenbild seines Sohnes verändern, in das Idealbild des Menschen. Er tut es um deinetwillen, wenn das geschieht. Und das bringt uns die größte Freude von allen. Also wenn wir dieses Idealbild erstreben, dann erstreben wir damit auch die größte Freude, die wir uns vorstellen können. Lasst uns also beten, dass wir es anstreben, dieses Idealbild, und dass Gott es auch in uns formt und dass wir dadurch zu wahrer Freude finden. Lasst uns beten. Guter und allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du David an diesen Punkt geführt hast. Wir danken dir, dass er für uns erkannt hat, dass deine Güte besser ist als Leben. Gib, dass auch wir das erkennen. Danke, dass du ihm dieses tiefe Verlangen nach dir gegeben hast. Bitte gib auch uns dasselbe Verlangen. Und wir danken dir, dass du ihn zur Freude in der Anbetung geführt hast. Freude auch im Nachsinn über dich. Bitte führe uns auch uns zu dieser größten Freude von allen. In Jesu Namen und um seinetwillen beten wir. Amen.